Den angegebenen Predigttext finden wir in der Offenbarung, Kapitel 3. Und wer die Offenbarung einigermaßen kennt, weiß, dass die Kapitel 2 und 3 7 Sendschreiben enthalten. An die verschiedenen Gemeinden in Kleinasien. Johannes hat den Auftrag, an die einzelnen Gemeinden zu schreiben. Und es geht heute um das letzte Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea. Laodicea war eine große, bekannte Stadt. Es gab drei wirtschaftliche Standpunkte, auf denen die Stadt ruhte und woher auch ihr Reichtum kam. Das waren einmal Bankgeschäfte, Kreditunternehmen. Das waren zum anderen Wolle und Tuche, also auch Weberei, Stoffe. Und zuletzt genannt, aber nicht das letzte, war ihre pharmazeutische Industrie. Sie hatten für die damaligen Verhältnisse eine aufgeschlossene medizinische Versorgung. Und besonders an dieser ganzen medizinischen Versorgung und Produktion, die sie hatten, war eine Augensalbe, die der damaligen Welt, also in der damaligen Welt, weltbekannt war und weit verbreitet war. Und das waren so die drei Stützen, in der sich auch die Gemeinde in Laodicea befand. Eine reiche Stadt und wie soll es sein? Eine Stadt oder eine Gemeinde in einer Stadt, in der es sehr gut geht, geht es auch einer Gemeinde wirtschaftlich gut. Und darauf haben sich die Leute in Laodicea etwas eingebildet. Und dann heißt es, ich lese uns mal das ganze Sendschreiben, und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und deine Schande und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird, und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm eingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und ich mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Es gibt Ausleger, die sind der Meinung, dass die verschiedenen Sendschreiben immer auch verschiedene Epochen in der Kirchengeschichte darstellen. Und dieses Sendschreiben an die Gemeinde Laodicea würde also auf die endzeitliche Gemeinde, auf die endzeitliche Kirche hindeuten. Wohlstand, Überheblichkeit, ich habe alles, ich brauche nichts. Ein bisschen hier, ein bisschen da. Nur nicht so viel auf der einen Seite und nicht so viel auf der anderen Seite, so schön mitten durchschwängeln. Ich denke mal, das ist auch ein Bild der heutigen Christenheit. Und wenn ich Christenheit sage, dann meine ich alle die, die sich Christen nennen, aber eben nur dem Namen nach. Wirklich Gläubige, mit Christus verbundene Leute schätze ich anders ein, würde ich auch so nicht einschätzen wollen. Aber der Gemeinde wird es nun einmal gesagt und der ganzen Christenheit wird es auch heute gesagt. Es spricht jemand, der den Überblick hat. Das sagt der Amen. Was heißt Amen? So ist es oder es ist Wahrheit. Also es gibt mehrere Deutungen dafür. Aber es bedeutet immer etwas, dass etwas abgeschlossen wird, dass etwas zusammengefasst wird und das dann bestätigt wird. Wenn wir beten und unsere Gebetsgemeinschaft haben, dann erwarten wir auch, dass es ein Amen kommt und dass das Amen, das, was da gesagt wird, auch bestätigt wird. Und der hier spricht, ist die Bestätigung für das, was dann folgt. Der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Der treue und wahrhaftige Zeuge. Das liegt schon drin im Amen, aber es wird noch einmal unterstrichen. Und er kann wirklich von sich sagen, dass er der Treue ist. Ich bete es oftmals, und das ist mir wirklich ein Anliegen, dass ich Gott dafür dankbar bin, für seine Treue, auch wenn ich untreu geworden bin. Seine Treue ist größer als das, was ich leisten kann an Treue. Ich bin darauf angewiesen, dass er mich in seiner Treue trägt, hindurchbringt. Und das habe ich in meinem Leben vielfach erfahren, dass er in seiner Treue, in seiner Liebe mir immer wieder begegnet ist und mich immer wieder aufgerichtet hat und zurechtgebracht hat. Das muss und kann ich und will ich auch so bezeugen. Und der wahrhaftige Zeuge. Man möchte fast sagen, hoffentlich sind alle Zeugen, die vor Gericht auftreten, wahrhaftig. Wir wissen das aus der Geschichte, wir wissen das aus der Gegenwart, wenn wir so Gerichtsberichte hören, dass die Zeugen nicht unbedingt die Wahrheit sagen. Dass da nach Ansehen der Person, und das spricht Gott ja auch ganz besonders bei seinem Volk immer wieder an, dass die Person angesehen wird und dann nicht mehr recht gesprochen wird, das ist so menschlicher Art. Aber wenn Jesus von sich aus sagt, ich bin der treue und wahrhaftige Zeuge, dann ist das uneingeschränkte Wahrheit, was Jesus zu sagen hat. Und der Ursprung der Schöpfung. Es gibt Ausleger, die sagen, und das finde ich nicht in Ordnung, und ich finde auch viele Ausleger, die das nicht so sehen, dass Jesus praktisch von Gott geschaffen wurde. Nein, er ist nicht ein Geschöpf Gottes, sondern er ist Gott von Anfang an und Ewigkeit. Er ist der Ursprung, er ist die Quelle aller Schöpfung. Er ist nie geschaffen worden, er ist eben da, weil Gott da ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und im Hebräerbrief lesen wir es ja auch, Jesus Christus, gestern und heute, und derselbe in alle Ewigkeit, der von Ewigkeit in alle Ewigkeit ist. Er ist es, der die Schöpfung bewirkt hat. Ja, so wie es Johannes in seinem Evangelium schreibt, am Anfang war das Wort war bei Gott, Gott war das Wort und alles, was geschaffen ist, ist durch das Wort geschehen, also durch Jesus Christus geschaffen. Das einmal zu dem, der jetzt die Gemeinde in Laodicea anspricht. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Dass du kalt oder heiß wärest. Ich kenne deine Betriebsamkeit, könnten wir auch heute sagen. Ich kenne all das, was du dir vornimmst, deine Werke. Vielleicht spendest du, vielleicht opferst du, vielleicht unternimmst du Dinge, um Menschen mit aller Gewalt in die Gemeinde hineinzuziehen. Vielleicht veranstaltest du auch in der Gemeinde selbst Dinge, die da nicht hingehören. Ich kenne all das, was du da veranstaltest. Ich kenne deine Werke. Aber deine Werke sind weder auf der einen Seite noch auf der anderen Seite wirklich dir und mir dienend. Das, was du machst, ist eine große Geschäftigkeit, ist viel Unternehmungsgeist und auch Unternehmungslust, aber das ist weder kalt noch warm. Es mag vielleicht für die Menschen interessant sein, dass sie kommen und gerne hören. Ich kann mich noch an die erste Evangelisation hier erinnern, als wir dann hier im Gemeinderaum so die Planeten aufgebaut hatten, so wie sie da hingen alle. Und ein Kollege von mir, der war 3 Abende da, fand das alles sehr interessant. Und nach dem Mittwochabend sagt er zu mir, nee, da komme ich nicht mehr hin. Jetzt wollen die Christen aus uns machen. Und das will ich nicht. Also solange wie es rein naturwissenschaftlich war, wie die Sternkonstellation und all das, was geschieht, das war alles interessant. Aber wenn es darum geht, zu Christus hinzukommen, nee, das will ich nicht. Und so sind vielleicht auch viele Veranstaltungen damals in Laodicea gelaufen, die Leute angezogen haben, interessant waren, aber eben nicht das, worauf es ankommt, wirklich zu Jesus Christus, dem Herrn und Heiland, zu führen. Ich weiß, wie du bist und was du bist. Und dieses Laue wird verglichen mit der Wasserquelle in Laodicea. Wasserquelle ist schon verkehrt, denn Laodicea hatte weder Fluss noch Wasser noch eine Quelle, sondern sie haben Regenwasser gesammelt in unterirdischen Zisternen. Und das war ihr Wasser. Weder vulkanartiges, warmes, heißes Wasser noch frisches Wasser aus einem Quell, aus einem fließenden Bach. Nein, in Laodicea war das Wasser eine Katastrophe. Ich weiß es noch, weil ich auch einige Zeit in Rostock gearbeitet habe. Das Wasser in Rostock war eine Katastrophe. Wenn wir im Betrieb Kaffee gemacht haben, dann hat der Chef angeordnet, dass nur Selterwasser gekauft wurde und damit wurde dann der Kaffee gekocht, weil es mit dem normalen Rostocker Wasser einfach nicht zu trinken war. Das war so chlorhaltig, das war dann bis ins Letzte hinein. Überall schmeckte man den Chlor raus. Und so ungefähr stelle ich mir die Wasserzisterne in Laodicea vor. Halb kalt, halb warm, lau. Es ist schon was Schreckliches, wenn man so richtig durstig ist und man bekommt dann so lauwarmes Wasser. Mir schmeckt es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Entweder möchte ich dann was richtig Warmes haben oder was richtig Kaltes. Und genau das spricht Jesus an. So wie dieses Wasser bei euch in den untersten Zisternen ist, so ist euer Gemeindeleben. Ekelhaft, für mich ekelhaft und auch für die Welt ekelhaft. Ihr seid nicht das, was ihr in dieser Welt sein sollt, weil ihr weder hier noch da weil ihr keine direkte Linie habt. Und weil das so ist, will ich dich aus meinem Munde ausspeien. Hier wird schon etwas vorgegriffen, was dann am Ende doch noch eine andere Lösung möglich macht. Aber erstmal sagt es Jesus hier der Gemeinde ganz klar, das ist widerlich, das ist ekelhaft. So eine Gemeinde nennt sich Gemeinde, sie nennt sich Christen und sind es nicht. Weder hier noch da, weder kalt, das wären völlig Atheisten, die sagen, nein, das wollen wir nicht. Mit denen könnte man ja nochmal darüber reden. Und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, mit wirklich Atheisten, mit wirklich Leuten, die Gott ablehnen, kann man über Gott besser sprechen als mit Halbchristen. Das ist meine ganz persönliche Erfahrung. Oder dass du warm wärst, dass du brennen würdest. Für mich, für die Gemeinde, für die Sache. In dieser Stadt, wo du stehst. Aber ich, so wie du jetzt bist, will ich dich aus meinem Mund ausspeien. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss. Und mir mangelt es an nichts, an Geld, an Ansehen, an Anerkennung in der Welt. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Es ist schon ein hartes Urteil, was Jesus hier über die Gemeinde spricht. Du bist, so sagt es Jesus, elend, erbärmlich, arm, blind und nackt. Das ist das Urteil Jesu über die Gemeinde in Laodicea. Und dann kommt eben der Hinweis, das Angebot, das Jesus der Gemeinde macht. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Irdische Dinge können wir nicht mitnehmen. Wir haben das Beispiel gehört, ein König, groß, mächtig. Wie stark er war, wissen wir nicht, aber er war eben ein König, ein Regent. Und ihm war es egal, was dann am Ende passiert. Von all dem, was die Laodicea für sich in Anspruch genommen haben, können sie nichts mitnehmen. Ob sie ein wunderschönes, prächtiges Gemeindehaus hatten, ob sie gute Kapitalanlagen hatten, wo die Zinsen schon wieder Geld einbrachten, weiß ich nicht, steht auch hier nicht. Aber all das, was sie hatten, hat keinen Bestand, sagt Jesus der Gemeinde. Und darum ist es wichtig, dass du von mir Gold kaufst. Es könnte wirklich die grundsätzliche Umkehr zu Jesus Christus sein, sich völlig von Jesus Christus abhängig machen. Es könnte wirklich ein Neubeginn des Glaubens sein. Das sind aber Dinge, die wir nicht kaufen können. Und schon der Prophet Jesaja sagt es im Kapitel 55, Vers 1. Gott spricht durch den Propheten, kommt her zu mir alle, die ihr durstig seid, und kauft bei mir Wasser, aber ohne Geld. Kauft bei mir umsonst, hat Luther übersetzt, ich sage gern kostenlos. Und auch hier geht es nicht so, dass es darum geht, dass wir Gegenleistung bringen müssen, wenn Gott uns gnädig ist und barmherzig ist. wenn er uns von dem Gold gibt, das Bestand hat in alle Ewigkeit? Paulus schreibt, dass unsere Taten einmal im Feuer geprüft werden, wie sie sind. Ob es aus Gold, Silber, Erz oder Edelsteinen ist oder aus Stroh oder Holz. Das, was im Feuer bewährt ist, das hat in die Ewigkeit und in der Ewigkeit Bestand. Es reicht also von hier aus in die Ewigkeit hinein. Darum ist das Gold, das wir von Jesus Christus uns schenken lassen, das wir von ihm annehmen, für ein anderes Wort für kaufen ist erwerben, und das trifft es besser, dass wir das von ihm angebotene erwerben, dass wir es annehmen, für uns ganz persönlich in Anspruch nehmen und dass wir dann durch ihn reich werden an einem Reichtum, der bis in die Ewigkeit hineinreicht. Und weiße Kleider kaufst. Dieser Satz hat mir sofort die Gleichnisrede Jesu vor Augen gestellt. Das große Gastmahl, die geladenen Gäste kommen nicht, haben alle Ausreden. Und der Hausherr sagt dann, dann geht eben an die Straßen und ladet ein, wer da kommt und der Hunger hat, der kann gerne bei uns einkehren. Und die Gäste sagen, die Knechte sagen, es sind schon viele gekommen, aber es ist noch nicht genug. Sind noch Plätze frei. Na, dann geht ihr auch noch außerhalb des Ortes und sammelt alles auf, was ihr findet und bringt ihr hinein. Und der Hausherr hat vorgesorgt. Der Hausherr hat vorgesorgt, dass die, die in Lumpen kommen, die so an den Straßenrändern leben, die Obdachlosen, würden wir heute sagen, die kein Zuhause haben, die nichts Warmes haben, der hat vorgesorgt. Für jeden gibt es ein sauberes Kleid. Und als dann alles bereitet ist, kommt der Hausherr und sieht sich seine Gäste an. Alle, ich würde mal jetzt sagen, frisch gewaschen, gebadet, weißes Kleid an, königliches Kleid. Hey, Freund, wie bist du reingekommen? Du hast ja kein königliches Kleid an. Es wird uns nicht gesagt, mit welcher Begründung dieser Gast dann sein unreines Kleid oder sein nicht königliches Kleid begründet hat. Aber ich könnte mir vorstellen, ach, wenn ich schon eingeladen bin, dann kann ich also kommen, wie ich bin. Und wenn du mich schon einlädst, dann kannst du mich auch so annehmen, wie ich bin. Und ich muss mich nicht ändern. Ich bleibe eben so, wie ich bin. Und ich habe ja auch einiges aufzuweisen. Ganz so zerlumpt sind ja meine Klamotten noch nicht wie die der anderen. Ich kann mich ja immer noch in der Gesellschaft sehen lassen mit meinen Klamotten. Und was sagt der Hausherr? Das kann ich mir nicht bieten lassen. Nehmt ihn und werft ihn hinaus. Ich rate dir, nimm doch mein Geschenk der Vergebung an. Ich rate dir, nimm doch das weiße Kleid an, das ich dir anbiete. Wenn eure Sünde blutrot ist, so heißt es, soll sie schneeweiß werden. Die Sünde wird nicht weiß, aber die Sünde wird abgewaschen. Und wir bekommen, wenn uns die Sünde abgewaschen ist, von Jesus Christus ein neues Kleid. Ein weißes Kleid, damit deine Schande und deine Blöße bedeckt wird. Ja, die Schande ist schon so etwas. Ich habe mich als Kind immer wieder mal gefragt und auch es kommt mir immer wieder mal so in den Sinn, wenn wir einmal vor Christus stehen oder vor Gott stehen, wie auch immer zum Gericht, und die Bücher werden aufgetan, und dann wird uns alles das in Anwesenheit der anderen Leute vorgehalten, was wir einmal verzapft haben. Was wäre das für eine Schande? Wenn das alles plötzlich so offenbar würde. Und damit stehst du nackt und bloß vor Gott und vor den anderen. Und darum biete ich dir doch die Vergebung an. Darum biete ich dir doch an, dass du dich anziehen kannst mit einem sauberen, schmucken Kleid. Nimm es doch einfach an, erwerb es von mir. Ich kann nicht mehr, so sagt Jesus, als es dir anbieten. Nimm es an, damit deine Schande bedeckt wird. Und kaufe Augensalbe, damit du sehen kannst. Jesus hat einmal einen Blinden geheilt, da hat er keine Augensalbe genommen. Da hat er das gemacht, was heute jeder Augenarzt wirklich verwerfen würde. Jesus macht einen Speichel in die Erde, rührt daran einen Brei und schmiert ihn auf die Augen. Und Jesus sagt, geh hin und wasch dich und er wird sehend. Einen anderen Blinden fragt Jesus, als er zu ihm gebracht wird, was willst du denn von mir? Willst du wirklich sehend werden? Willst du wirklich sehen, wie du bist? Willst du sehen, wie die Umwelt ist? Oder gefällt es dir vielleicht in deinem Blindsein, wo du keine Ahnung hast von all dem, was um dich geschieht, wo du in deiner Ruhe lebst? Willst du wirklich sehend werden? Und wenn Jesus hier sagt, kaufe dir Augensalbe, damit du sehend wirst, dann geht es nicht um die Dinge, die da draußen sind. Dann geht es nicht um die Dinge, die in der Welt geschehen, sondern dann geht es um die Dinge, die in der Gemeinde sind. Dass du sehend wirst, dass du dich selbst erkennst, wie du bist, wie ich dich sehe, sagt Jesus. Und darum ist es so wichtig, der erste Schritt zur Buße ist immer die Selbsterkenntnis. Solange ich mich selbst einschätze als gut und richtig handelnd, ich habe es schon mehrfach gesagt und ich kann es auch an dieser Stelle immer wieder nur wiederholen. Als Jugendlicher, als ich mich für Christus noch nicht entschieden hatte, habe ich mir immer so die anderen angeguckt und habe immer gesagt, ach, so wie die alte Schwester ist und wie der alte Herr da ist, so gut bin ich allemal, deswegen brauche ich keine Bekehrung. Das war meine Einschätzung. So habe ich mich gesehen. Trotz meiner Fehler, naja, die waren ja nicht so schlimm, aber mit den anderen konnte ich immer noch mithalten. Aber wenn Jesus sagt, dass du sehend wirst, dann musst du dich selber sehen, dich selber erkennen, wie du bist. Und als ich das erkannt habe, wusste ich, dass ich Jesus brauche als den, der meine Sünde wegnimmt. Sehend werden bedeutet auch sich selbst und auch die Gemeinde in Laodicea und auch unsere Gemeinde und die ganze Christenheit heute mit den rechten, offenen, sehenden Augen zu sehen und erkennen, wie der Zustand der Gemeinde ist. Alle, sagt Jesus, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Die ich lieb habe, überführe ich. Die ich lieb habe, die lasse ich sehen, wie sie sind. Die überführe ich von ihrer Schwachheit, von ihrer Schuld, von ihrer Sünde. Und wenn das geschieht, dass der Mensch sich selbst erkennt und erkennt, dass er die Vergebung braucht, dann kann er sie bei mir bekommen. Ich überführe und züchtige. Ja, züchtigen ist ja nun heute ein Wort, das überhaupt nicht mehr gern gehört wird. Man kann Kindern ja nicht mal mehr ein Schimpfwort sagen, das ist ja schon seelische Vergewaltigung. Und ihr kennt ja die Argumente genauso gut wie ich. Aber Jesus spricht davon hier, wen ich lieb habe, wer mir nicht egal ist, wer mir nicht Schnuppe ist, egal wie der sich verhält und ob der nur am Ende am Ziel ankommt oder ob der in die Hölle geht, ist mir alles Schnuppe. Nein, Jesus sagt, wen ich lieb habe, den züchtige ich, den weise ich zurecht, den ermahne ich, den möchte ich auch immer wieder auf den rechten Weg bringen. Und weil diese Liebe Jesu da ist, sagt er auch, so sei nun eifrig und tue Buße. So bemühe dich jetzt, dass du das nicht länger mit dir rumschleppst, all das, was du an dir selbst als unwürdig erkannt hast, tue Buße, ich will dir vergeben. Das ist das Angebot. Und dann sagt Jesus, und das ist eigentlich die Adventsbotschaft in diesem ganzen Text, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Ich stehe vor der Tür. Das sagt Jesus ganz klar jedem Einzelnen. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wer mir auftut, zu dem werde ich hineingehen. Das heißt, zu dem werde ich kommen, mit ihm Gemeinschaft haben, er mit mir. Und wir werden uns auch immer wieder daran freuen, dass wir Gemeinschaft auch beim Mahl miteinander haben. Aber diese Tür ist so, ja, wie auch heute viele Türen sind. Sie haben von außen zwar einen Knauf, den man nicht mal drehen kann, nicht mal bedienen kann. Man kann die Tür nicht auftun. Gut, wir haben heute Schlüssel. Aber die Herzenstür, Jesus bricht sie nicht auf. Jesus wendet keine Tricks an, um hineinzukommen. Unsere Herzenstür hat nur eine Klinke und die ist von innen. Ich kann nur von innen aufmachen. Ich kann nur die Tür öffnen und ich bitten, Herr, komme und reinige und heilige du mich. Und darum, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, mit dem will ich Gemeinschaft haben. Der soll mit mir auch die Herrlichkeit erleben, die ich erlebe jetzt bei meinem Vater. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Ja, das Überwinden ist schon eine Problematik. In einer Runde, wo gelästert, gespottet wird, ist es schon eine Überwindung, dann zu sagen, da kann ich nicht mitmachen. Und dann in so einer Runde noch ein Zeugnis, um eigenen Glauben zu geben, von Jesus Christus etwas zu sagen, das kostet schon Überwindung. Jedenfalls trifft das bei mir zu. Andere mögen es leichter haben, aber ich muss mich dann wirklich immer wieder mal überwinden. Ich musste mich gestern auch überwinden, bei mir im Hausflur, Treppenflur aufzugehen und dann an jede Klingel zu drücken, um mich vorzustellen und meine Einladung loszuwerden. Die Treppen waren nicht das Problem. Aber was werden die denn sagen? Wie werden die mich angucken? Ja, und ich habe dann eben auch mich überwunden und habe den Schritt getan, einen Flur und dann die Treppe hoch und dann von oben nach unten. Man empfindet immer wieder anders Empfang, aber direkte Ablehnung habe ich nicht erfahren. Überwinden, sich selbst überwinden, sich einzugestehen, so wie ich bin, kann ich vor Gott nicht bestehen. Ich muss mich überwinden und muss meine Sünde dem Herrn bekennen. Wer überwindet, wer Buße tut, der soll mit mir auf dem Thron sitzen. Das ist das, was ich erwarte, sagt Jesus, nicht ich, was sagt Jesus, wenn ich wiederkomme, dann sollen die, die überwunden haben und standhaft geblieben sind im Glauben, die sich nicht haben dieser Welt angepasst, der Meinung dieser Welt, sondern die ganz klar sich zu mir bekannt haben, die brennend waren oder, wie es am Anfang heißt, heiß waren, nicht kalt, sondern wirklich heiß waren, in der Liebe zu Jesus Christus, in der Liebe zur Gemeinde, die sollen mit mir auf dem Thron sitzen. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich weiß, und davon bin ich fest überzeugt, dass wir einmal mit Jesus Christus in Gemeinschaft leben werden. Und das ist eben die Voraussetzung dazu, dass wir wirklich die angebotene Hand unseres Herrn Jesus ergreifen, bei ihm bleiben, mit ihm gehen und dass wir uns als Einzelpersonen, aber auch als Gemeinde auch immer der Verantwortung bewusst sind, dass nicht unsere Schande, die Dinge, die auch geschehen, offenbar werde, sondern dass sie von Jesus Christus vergeben werden. Lasst uns darum in aller Treue ihm folgen, an ihm bleiben, seinem Wort gehorsam sein und so bereit sein auf sein Kommen. Dazu segne uns der Herr. Amen.